Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Erni. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu unserer November-Folge von Ernährung Plus, der Foodcast. Ja, es ist bald soweit. Kommenden Sonntag startet wieder die Adventszeit durch. So langsam kann man auch schon die Weihnachtszeit zumindest ein bisschen riechen, finde ich. Bei mir ist es mit der Nase gerade so eine Sache, die ist leicht verstopft. Leichte Erkältungszeit ist ja auch am Start. Aber wie ist es bei dir, Manon? Kannst du schon die Weihnachtszeit riechen? Hallo erstmal.
Ja, hallo Marc. Ich kann sie gut riechen und am Wochenende startet bei uns die Weihnachtsbäckerei ganz klassisch mit den Butterplätzchen, die man ausstechen kann oder auch Lebkuchenplätzchen, damit die Kinder was zu tun haben und auch schön verzieren können. Und dann schauen wir mal, was wir noch so hinkriegen, was die Backbücher hergeben. Wie ist das denn bei dir? Seid ihr auch schon mit Backen dran?
Ja, definitiv. Der erste Advent, da geht es bei uns normalerweise immer los. Jetzt muss ich nur wieder überlegen, dass ich jetzt keinen Quatsch erzähle, weil es schon wieder so lange her ist. Aber grundsätzlich, ich glaube, Kokosmakronen und normale Butterplätzchen passen gut, weil bei dem einen braucht man das Ei weiß, bei dem anderen das Ei gelb. Dementsprechend werden wir dann auch wieder loslegen. Unsere Tochter freut sich auch schon wieder aufs Verzieren der Plätzchen und so weiter und so fort. Und ja, also die Weihnachtszeit kann eigentlich kommen. Wie gesagt, bis dahin hoffentlich auch wieder mit freier Nase und dann kann es richtig losgehen. Ja, und so gesehen machen wir da auch etwas, was mit unserem heutigen Thema zu tun hat, weil wenn man Plätzchen backt, da braucht man ja ganz viele verschiedene Lebensmittel, die man dann irgendwie verarbeitet, damit da ein richtiger Teig daraus wird. Und dann hat man Plätzchen am Ende oder zumindest den Teig davon, wenn es dann gebacken wird, werden dann auch richtig Plätzchen daraus. Und wir haben uns heute entschlossen, mal über das Thema verarbeitete Lebensmittel zu sprechen. Auch wenn es da natürlich jetzt eher weniger um das geht, was wir privat machen, sondern eher um das im großen Stil, oder Manon?
Ja, wobei ja auch die Verarbeitung zu Hause ja schon eine Verarbeitung ist. Aber wo genau da die Unterschiede liegen, das wird uns heute unser Experte erklären. Und das ist Herr Professor Sascha Rohn.
Professor Sascha Rohn ist ausgewiesener Experte im Bereich der Lebens- und Ernährungswissenschaften und lehrt und forscht aktuell an der TU Berlin zu Themen wie Lebensmittelchemie, Qualität, Sicherheit und Verarbeitung. Er engagiert sich in nationalen und internationalen Forschungsgremien und bringt so wertvolle Impulse für die Lebensmittelwirtschaft und die Wissenschaft. Außerdem fungiert er für mehrere wissenschaftliche Zeitschriften als Mit- oder Herausgeber.
Hallo!
Ja, hallo in die Runde. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Ja, wir freuen uns, dass Sie Zeit hatten. Herr Professor Rohn, wenn wir über verarbeitete Lebensmittel sprechen, was genau ist damit jetzt eigentlich gemeint? Nicht unsere häusliche Weihnachtsbäckerei.
Naja, Verarbeitung ist schon ziemlich alles, was man sich wirklich vorstellen kann. Das fängt womöglich mit dem einfachen Schälen einer Frucht an, eines Apfels und geht natürlich über viele, viele Stufen, wie man Zutaten vielleicht vorbereitet, die man dann in ein fertiges Lebensmittel wie diesen Plätzchenteig einbringt, bis vielleicht auch zu Fertiggerichten, wo wirklich viele verarbeitete Zutaten zusammen in ein großes Gericht einfließen. Also hier eine Grenze zu spannen, fällt wirklich sehr schwer.
Ja, Lebensmittelverarbeitung ist ja nichts Neues. Das machen wir ja schon seit jeher, um überhaupt Lebensmittel essen zu können. Warum ist denn die Lebensmittelverarbeitung unverzichtbar?
Ich glaube, das ist eine der wesentlichen Entdeckungen der Menschheit, Lebensmittel zu be- und verarbeiten, weil tatsächlich dadurch auch das Leben verlängert wird, man tatsächlich sich ernährt, satt wird und gleichzeitig natürlich vielleicht auch den Genuss dadurch evolutionär entwickelt hat. Aber der wesentliche Grund ist natürlich, sind hygienische Risiken, die man womöglich durch die Erfindung des Feuers, durch das thermische Be- und Verarbeiten von Rohstoffen wirklich auch schon fast so gut wie ausgemerzt hat. Also es gibt ja nur noch ganz wenige lebensmittelhygienische Krankheiten. Die sind auch nach wie vor sehr schlimm, aber verglichen sicherlich mit der Entwicklung der Menschheit vor wenigen 100 Jahren bis vor vielleicht wenigen 1000 Jahren sind wir heute wirklich super geschützt.
Jetzt sprechen wir ja auch immer wieder von der privaten Lebensmittelverarbeitung und dann wirklich der großen industriellen. Es gibt aber auch noch zum Beispiel die, ich sag mal, klassische handwerkliche Verarbeitung, wie jetzt beim Bäcker oder Metzger. Wo liegt denn da überhaupt überall der Unterschied?
Ich denke, der Unterschied liegt tatsächlich auch so in, ich sag mal, Verarbeitungsschwankungsbreiten, weil tatsächlich zu Hause kauft man anders ein. In der großen Produktion, immer beschrieben auch als Industrie oder Lebensmittelindustrie, wird sicherlich ganz anders eingekauft mit anderen Qualitätsgrenzen, weniger Schwankungsbreiten. Ich denke, beim kleinen Handwerksmeister sind die Schwankungsbreiten womöglich auch ein bisschen breiter, weil man immer mal wieder schaut, wo kann man Rohware herkaufen, wo ist sie gerade verfügbar. Das ist womöglich auch abhängig vom Preis. Aber tatsächlich kann man dadurch womöglich auch zu Hause einige Fehler machen, auch hygienische Fehler machen, auch Fehler, die vielleicht zu unterschiedlichen Lebensmittelergebnissen führen. Mal ist das Plätzchen etwas brauner, mal ist es etwas heller. Und hier ist es doch so, dass in den großen Wirtschaftsbetrieben womöglich die Verarbeitungsschritte so gleichmäßig sind, dass der Verbraucher am Ende womöglich auch das Gleiche erwarten kann. Und das kann ja natürlich ein großer Vorteil sein, wenn ich immer eine gleichbleibende Qualität habe und nicht, ich mache zu Hause eine Packung auf und mal ist ein Plätzchen schwarz und mal ist eins noch so ungebacken. Zu Hause spielt das vielleicht keine große Rolle, aber wenn das ein paar Tausend, vielleicht ein paar Millionen Plätzchen sind, dann wird es womöglich schon unangenehm für den Verbraucher.
Jetzt hatten Sie ja gerade schon gesagt, das Thema Hygiene ist ein wichtiges Thema, wenn wir über Lebensmittelverarbeitung sprechen. Ich könnte mir vorstellen, dass auch die Haltbarkeit viel damit zu tun hat. Was sehen Sie denn so als generelle Vorteile der industriellen Lebensmittelverarbeitung? Sie haben gerade auch schon die Qualität genannt, dass die Plätzchen immer gleich sind und eben nicht verbrannt. Also zumindest die wir im Supermarkt kaufen. Was sehen Sie für Vorteile?
Ja, ich denke, die hygienischen Vorteile, wie gesagt, wir haben eben darüber geredet, wie sich Lebensmittel B und Verarbeitung entwickelt hat. Und Hygiene ist schon noch das wesentliche Ding. Also man hat natürlich dort auch in den großen Betrieben vielleicht auch mal einen Qualitätsmanager sitzen. Dort werden die Eingangsrohstoffe werden geprüft. Sie müssen mit einer gewissen Spezifikation angeliefert werden. Womöglich gibt es ein Wareneingangskontrolllabor, das sogar nochmal die Rohware prüft, damit sich wirklich dann zum Schluss keine hygienischen Mängel einschleichen. Das mag das ein oder andere Mal auch vorkommen, aber ich glaube, im Großen und Ganzen sind wir da sehr geschützt. Und zu Hause wird man solche Qualitätskontrollen nicht wirklich prüfen. Da wird man auf die Qualität, die man im Supermarktkauf vertrauen müssen. Und wie gesagt, wenn das schon vorher einen Prozess durchlaufen hat, der hygienisch geprüft wurde, dann ist es natürlich auch zu Hause wesentlich einfacher, darauf zu vertrauen und auf Nummer sicher zu gehen. Aber bisweilen ist auch der Verbraucher vielleicht nicht gerade mit allen Kenntnissen gesegnet. Das heißt auch hygienische Mängel. Man empfiehlt oftmals solche Sachen wie, du sollst den Salat nicht schneiden, wenn du vorher rohes Fleisch geschnitten hast. Da gibt es immer noch viele Leute, die machen das falsch. Aber in einem größeren Unternehmen würde sowas gar nicht vorkommen. Dann würde man Prozesslinien voneinander trennen oder dann geht der Hygienemanager durch und sorgt dafür, dass das alles wieder sauber ist, damit dann das nächste Produkt an den Start gehen kann. Also hier sieht man doch schon viele Vorteile, womöglich auch Risiken auf der einen und auf der anderen Seite.
Ein Risiko, was bei manchen ja immer mal wieder so genannt wird, ist das Stichwort Nährstoffqualität. Allerdings ist es ja zum Teil auch so, dass die Verarbeitung teilweise die Nährstoffqualität erhöhen kann bei Tiefkühlgemüse. Da heißt es doch zum Beispiel immer, dass es mehr Vitamine hat als frisches Gemüse, weil es halt direkt vom Feld dann direkt eingefroren wird, schockgefrostet wird. Stimmt das denn? Ist es wirklich so, dass TK-Gemüse frischer ist als das, was ich pflücke und vielleicht erst am nächsten Tag verarbeite?
Also der Begriff frisch ist natürlich hier fast ein bisschen irreführend, aber tatsächlich bedeutet ja TK an der Stelle bei Gemüse, Tiefkühlgemüse, dass es wirklich in einer ganz kurzen Zeit von dem frischen Zustand vom Acker in einen verarbeiteten Zustand überführt wird. Und diese Art der schonenden Verarbeitung ist natürlich vorteilhaft für viele Inhaltsstoffe. Wenn das wirklich der Spinat nur eine halbe Stunde braucht vom Acker bis in den Schockfroster, dann ist das wesentlich schonender, als wenn der Spinat erst geerntet wird. Er geht erst auf den Markt, der Verbraucher kauft den Spinat, geht nach Hause, war vielleicht zwischenzeitlich noch im Kino, hat dann den Spinat in den Kühlschrank gelegt, hat ihn dann am nächsten Tag erst verarbeitet, am übernächsten Tag. Und dann ist natürlich die Kette des sich Veränderns der Inhaltsstoffe doch deutlich länger, als wenn das von jetzt auf gleich sozusagen verarbeitet wird. Und dementsprechend ist Tiefkühlgemüse schon ein sehr prominentes Beispiel auch für so eine Verarbeitung, die eine schonende Verarbeitung darstellt. Und dann sieht man doch oft auch optimierte Prozesslinien, wo man wirklich weiß, die Abläufe sind immer gleich und immer möglichst schonend, damit möglichst viele Nährstoffe im finalen Produkt ankommen. Wir haben das Beispiel eben genannt, wenn ich das zu Hause in der Pfanne eine Minute länger frittiere oder weniger frittiere, dann habe ich unterschiedliche Ergebnisse. Wenn ich weiß, dass sozusagen in einem großen Betrieb eine Fritteuse immer 20 Sekunden braucht, dann braucht sie immer 20 Sekunden und entsprechend kann ich ein gleichmäßiges Ergebnis erwarten.
Um mal beim Beispiel Gemüse zu bleiben, also bei uns ist es zum Beispiel so, jetzt mal abgesehen von der Nährstoffqualität, aber wenn wir merken, wir können es nicht im Moment verarbeiten beziehungsweise im Moment essen, dann geht mein Mann hin und kocht das irgendwie ein oder fermentiert das Ganze, damit wir es eben nicht wegwerfen müssen, sondern er verarbeitet es sozusagen und wir können es dann später noch genießen. Findet denn sowas zum Beispiel auch in der industriellen Produktion statt, also dass man sagen kann, Verarbeitung kann auch dazu beitragen, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren?
Ich denke, dass tatsächlich auf verschiedenen Ebenen die Lebensmittelverschwendung eingedämmt werden kann. Das ist zu Hause tatsächlich so eine, ich sage vorsichtig, eine Resteverwertung. Wir sprechen eigentlich gar nicht mehr von Resten, sondern wirklich von hochwertigen Nebenproduktströmen, die man einfach einem anderen Verwendungszweck zuführen kann. Und das ist in der Lebensmittelwirtschaft womöglich ähnlich. Oftmals sind dort die Limitationen vielleicht ein bisschen anderer Natur, weil man natürlich vielleicht so eingekauft hat, damit man nichts wegwerfen muss, sondern es wurde vorbereitet eingekauft, dass die Verluste möglichst gering sind. Oder man hat tatsächlich einen Abnehmer für eine Ware, die womöglich nicht mehr funktioniert, die einem anderen Verwendungszweck zugeführt wird. Oder man muss es tatsächlich zurückgehen lassen und sagt dann halt, nee, das muss zurück zu dem Händler, weil die Ware habe ich so nicht bestellt, sie entspricht nicht meiner Qualitätsanforderung, also schicke ich sie wieder zurück. Aber so ein Beispiel wäre beispielsweise, dass dann vielleicht schöne lange Karotten, die werden als ganze Karotten vermarktet oder werden schön in eine Glasware überführt. Und wenn ich kleinere Abschnitte habe, kann ich kleinere Abschnitte womöglich in eine Suppe einbringen. Das würde man ja zu Hause sehr ähnlich machen, dass man einfach hier schaut, habe ich optimierte Verwendungszwecke. Und das wird in Zukunft noch wesentlich wichtiger werden, um wirklich den Waste, den Food Waste, die Lebensmittelverschwendung sozusagen noch mehr einzudämmen, dass wir noch optimiertere Produkte brauchen.
Also wir probieren, sage ich mal, immer mehr zu optimieren, dass wir eben die Lebensmittelverschwendung runterbekommen. Anderes Thema ist ja auch, was so in den letzten Jahren immer stärker und wichtiger wird, pflanzliche Alternativprodukte. Also es geht im Prinzip darum, es gibt ja, sage ich mal, immer mehr Vegetarier, Veganer oder eben auch andere Gründe, die dazu führen, zum Beispiel eine generelle Lebensmittelknappheit, dass man sich überlegt, was kann man denn vielleicht auch alternativ machen. Das sind ja in der Regel wirklich sehr, sehr hochverarbeitete Lebensmittel, die da entstehen. Sind die ein Gewinn für unsere Ernährung oder sehen Sie das Ganze eher kritisch, diesen Trend?
Ich bin ein absoluter Verfechter des breiten Warenkorbes. Ich glaube, dass der Mensch ist ein Omnivor, ein Allesfresser. Dazu gehört Fleisch, dazu gehören neue Produkte, da gehören auch innovative Ideen dazu. Das kann auch mal ein buntes Gummibärchen sein und dazu gehören sicherlich auch die alternativen Lebensmittel. Die alternativen Lebensmittel haben womöglich einige ökologische Vorteile im Sinne der Rohstofferzeugung, vielleicht auch während der Be- und Verarbeitung, dass man an mancher Stelle Energie weniger braucht oder etwas mehr Energie in verschiedene andere Produktionsschritte umleiten kann. Aber tatsächlich in der Breite des Warenkorbes sind das natürlich spannende Lebensmittel, nicht nur eben zur Vermeidung womöglich auch von Lebensmittelverschwendung, aber tatsächlich auch das, was ja im Lebensmittel auch wichtig ist, der Genuss, die sensorische Sensation, auch mal was Neues auszuprobieren, nicht in diesem langweiligen Trott, wo wir vielleicht vor 500 Jahren drin waren. Es gibt vielleicht einmal im Jahr Fleisch und den Rest des Jahres gibt es irgendwie Getreidesuppe irgendwie. Also ich glaube auch, dass dieses Neue wichtig für den Verbraucher ist und man dadurch auch eine Diversifizierung des Warenkorbes übertragen kann in eine Biodiversifizierung auf dem Acker. Man baut nicht mehr so stark monokulturell an, weil der Bedarf einfach verändert wird. Dann kommen zu den Getreiden vielleicht auch die Hülsenfrüchte und das Obst und das Gemüse und noch zusätzlich noch das. Und dadurch kriegen wir auch auf dem Acker wieder eine Biodiversität hin, die womöglich dann nicht nachteilig ist, also eher im Gegenteil, für den Planeten gut, aber auch für den Warenkorb gut.
Ja, Stichwort vegane Alternativprodukte. Ich habe tatsächlich gerade gestern eine vegetarische Bratwurst gegessen. Und was gab es dazu? Kartoffelpüree, weil das essen ja die Kinder lieber als die Kartoffel, als die Salzkartoffel. Wie ist das denn mit der Textur? Weil es ist ja immer noch eine Kartoffel, aber in dem Moment, wo ich Kartoffelpüree draus mache, sind natürlich auch noch ein paar mehr Zutaten dabei. Also welche Rolle spielt denn die Textur des Lebensmittels und hat das dann auch Einfluss auf unser Essverhalten?
Also tatsächlich spielt die Textur, glaube ich, eine ganz wesentliche Rolle. Neben Geschmack und Geruch spielt auch die Textur eine ganz große Rolle. Und ich sehe tatsächlich auch die Textur in diesem Bereich der Breite, die ich eben erwähnt habe, weil man auch hier unterschiedliche Möglichkeiten hat. Die Kartoffel ist vielleicht ein ganz tolles Beispiel. Ich habe knusprige Pommes, ich habe weiches Püree, ich habe mal eine Salzkartoffel, ich habe mal eine Rösti, ein Gemisch aus außen knusprig und innen weich. Es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, in der Konsistenz zu spielen, in der Textur zu spielen. Und entsprechend muss ich natürlich die eine oder andere Zutat womöglich verwenden. Da kommt auch mal Ei rein, da kommt auch mal irgendwas anderes rein, da gibt es vielleicht auch was anderes Geschmacksgebendes. Ist ja so ein Streit, ob man zu seinen Bratkartoffeln noch Zwiebeln dazu macht oder nicht. Bin ganz großer Zwiebelverfechter an der Stelle. Und da hat man doch auch die Variation, aber auch in der Textur eine gewisse sensorische Sensation, die man erzeugen kann. Und das ist, glaube ich, eine ganz tolle Geschichte. Sie spielt auch in dem Bereich alternative Lebensmittel immer eine große Rolle, weil natürlich vielleicht mitunter manche Produkte noch nicht so attraktiv sind, wie sie sein können. Da wird man vielleicht noch ein paar Jahre brauchen. Aber wenn man bedenkt, dass manches Getreideprodukt oder Kartoffelprojekt einfach mal 100 Jahre, 150 Jahre Vorsprung hat, dann kann man vielleicht von den alternativen Lebensmitteln noch nicht auf Anhieb gleich solche großen, tollen Ergebnisse erwarten. Das heißt, das muss ich vielleicht auch erst noch mal weiterfinden und weiter optimieren. Aber es sind schöne Beispiele auch im Bereich der Lebensmittelverschwendung, der Nachhaltigkeit, der Diversifizierung, vielleicht auch mal einer intensiveren Verarbeitung, aber vielleicht auch mal eine schonendere Verarbeitung. Und so hat man wirklich so ein Werkzeugkasten, eine Toolbox, wie man neudeutsch sagt, um Dinge zusammenzusetzen zu neuen Lebensmitteln.
Wie sind denn da so die Verarbeitungsstufen? Also würden Sie das Kartoffelpüree zum Beispiel schon als starke Verarbeitung der Kartoffel bezeichnen?
Es kommt ein bisschen drauf an, weil tatsächlich bei der Kartoffel ist es natürlich schwierig, eine Salzkartoffel, die etwas weiter gekocht wird, die wird ja automatisch ein Püree. Wenn ich ein Püree zu Hause aber wirklich als Püree mache, dann kommt da noch ein Schlag Butter rein oder ein Schlag Sahne, womöglich auch nochmal die ein oder andere würzende Zutat. Also ich habe als Kind Muskat gehasst, mittlerweile liebe ich Muskat sozusagen. Für mich könnte da so eine halbe Nuss reingehen in so ein Kartoffelpüree. Und entsprechend habe ich natürlich einen stärkeren Grad der Verarbeitung. Wenn ich jetzt tatsächlich nochmal in einen größeren Prozess gehe, in einen Wirtschaftsprozess, wie Kartoffelpüree hergestellt wird, dann wird das meistens auch wieder getrocknet, geht durch Walzen, damit es dann hinterher leichter wasserlöslich ist und viel leichter zu Hause zuzubereiten ist. Das heißt, hier haben wir schon auch innerhalb des Kartoffelpürees unglaublich viele Verarbeitungsarten und damit auch Verarbeitungsstufen. Und dementsprechend finde ich mitunter diese Verarbeitungskritik, die wir aktuell führen mit stark verarbeiteten Lebensmitteln, kann ich selber nicht immer so gut nachvollziehen, weil ich auch zu Hause weiß, dass ich mal etwas schonender, etwas stärker verarbeitet bin. Und entsprechend würde ich das von meinen Produkten im Warenkorb auch immer erwarten. Ich kaufe auch mal das rohe Gemüse, den Apfel, den ich sehr liebe, da reinzubeißen und er ist fest und er ist knackig. Und ich kaufe auch mal das Apfelmus, weil ich mag, dass es etwas süßer schmeckt, dass es etwas weicher ist, mal mit Stückchen, mal ohne Stückchen. Also da mag ich auch die Variation, die sich daraus ergibt.
Was man ja auch momentan immer wieder liest in den Medien und so, da geht es oftmals auch um das Thema Longevity, also dass wir möglichst lange alt werden sozusagen und möglichst lange leben einfach. Und da geht es auch immer darum, was man genau essen soll. Da heißt es ganz, ganz oft, bloß kein hochverarbeiteten Lebensmittel essen, weil die könnten vielleicht krank machen oder sonst irgendetwas. Was sagen Sie denn aus wissenschaftlicher Sicht dazu? Ist da wirklich etwas dran? Muss ich wirklich nur die Sachen so, wie ich sie ernte, direkt essen?
Ich würde momentan tatsächlich wissenschaftlich immer noch trennen wollen in dieses Lebensverlängernde und das Krankmachende. Leben verlängern und gesund leben ist komplett was anderes wie krank werden. eine Krankheit haben. Und dementsprechend glaube ich, das in so einem Lebensmittelkontext so ein bisschen über einen Haufen zu werfen, ist, glaube ich, falsch. Und bei den lebensverlängernden Lebensmitteln oder auch Zutaten hören wir ganz oft so Einzelzutaten. Du musst ganz viel Brokkoli essen, du musst ganz viel von dem Getränk zu dir nehmen. Das solltest du weglassen. Und ich glaube, diese Einseitigkeit ist eigentlich genau das, was nicht gut ist, weil man es erstens nicht machen kann. Ich kann nicht dreimal am Tag Brokkoli essen, 75 Jahre lang, um dann vielleicht 76 Jahre alt zu werden oder 78 Jahre alt zu werden. Das ist schwierig. Und auf der krankmachenden Seite müssen wir natürlich sagen, dass scheinbar manche Lebensmittelkombination, manches Ernährungsverhalten wirklich zu ernährungsmitbedingten Krankheiten führt. Auch Stichwort Diabetes, auch Fettleibigkeit. Aber hier muss man immer gucken, hängt es ab von den Lebensmitteln oder von der Art, wie man sich ernährt. Also esse ich halt viermal am Tag irgendwie was sehr Süßes oder ein bestimmtes Produkt. Also diese Einseitigkeit. Und die Einseitigkeit führt sicherlich dazu, dass manche Dinge auch krank machen und womöglich auch manche Dinge auch super gut sind. Das ist aber das kann man real im Produkt nicht umsetzen. Was auch völlig nicht verstanden ist, wenn ich jetzt zwei negative Zutaten in meinem Lebensmittel hätte und gleichzeitig habe ich drei gute Zutaten in meinem Lebensmittel, hebt sich das dann auf? Ist jetzt 3 - 2 gleich immer noch +1? Oder ist 2 schlechte und 2 gute irgendwie 0? Ist es dann ein Null-Lebensmittel? Das hat man wissenschaftlich einfach noch nicht verstanden, wie da die Kombination ist. Deshalb ist es auch unglaublich schwierig, manchmal Lebensmittel einfach so zu empfehlen. Ich glaube, auch hier ist die Ausgewogenheit wichtig. Ich glaube, dass man auch negative Dinge womöglich mit guten Dingen irgendwie so ein bisschen kombinieren kann. Ja, ich rede noch nicht von Ausgleich, aber von einer Kombination, vielleicht von einer Risikoreduktion, einer Risikominimierung. Und gleichzeitig natürlich, die Ernährungsverhaltensforschung beschäftigt sich viel mit den negativen Auswirkungen, Einseitigkeit, Depression, bestimmte Ernährungsverhalten. Aber auf der guten Seite, wenn ich mich wohlfühle, wenn ich einen guten Lebensstil habe, ich nebenher noch Bewegung und Sport mache und ich fühle mich glücklich mit meiner Familie, dann sind bestimmt manche Ernährungsmuster völlig legitim und können halt auch durchgeführt werden.
Sie haben eben von schlechten Inhaltsstoffen gesprochen. Für viele sind ja tatsächlich die Zusatzstoffe so etwas. Und die Zusatzstoffe sind ja häufig in verarbeiteten Lebensmitteln enthalten, zum Beispiel in unseren vegan-vegetarischen Alternativprodukten. Sonst würde es die ja gar nicht so geben. Sonst würden sie nicht nach dem Original, nach Fleisch schmecken oder auch Konservierungsstoffe für die längere Haltbarkeit. Warum ist das so, dass die Konsumentinnen und Konsumenten Zusatzstoffen häufig mit großer Skepsis begegnen und ist das gerechtfertigt?
Ja, ich glaube tatsächlich, man macht ein bisschen diese Schlussfolgerung, dass der Zusatz von Zusatzstoffen nötig ist, weil irgendein Mangel, irgendein Defizit in dem Produkt vorliegt. Jetzt muss man überlegen, was könnte denn so ein Defizit sein? Wenn ich jetzt ein hygienisches Defizit habe, ich werde von einem Lebensmittel krank. Wir haben vorhin über so Hygienekrankheiten geredet, die es auch sicherlich noch gibt. Salmonellosen, Listeriosen, alles, was so Lebensmittel assoziiert ist, Viren, Hepatitis, lebensmittelbedingte Hepatitis. Ich glaube, dann macht es plötzlich Sinn, Konservierungsstoffe einzusetzen, weil man sich ja vor diesen hygienischen Mängeln so ein bisschen auch schützen kann. Und dann ist immer die Frage wirklich der Interpretation, was ist das Defizit? Auf der anderen Seite sagen wir natürlich, klar, wenn es etwas schöner, schonender ist, wenn es etwas frischer ist, dann haben wir einen anderen Eindruck, als wenn wir wissen, es ist ein verarbeitetes Lebensmittel, womöglich ein paar mehr Zusatzstoffe drin sind. Ein zweiter Aspekt ist auch, viele Verbraucher glauben, dass so jede Woche werden irgendwie 5 neue Zusatzstoffe erfunden und auf den Markt gebracht, damit man Hauptsache das Lebensmittel irgendwie kombinieren kann und man kann irgendwas zusammenmischen und ein paar Zusatzstoffe werden schon helfen. Wenn man mal so zurückdenkt, wann sind denn die letzten Lebensmittel Zusatzstoffe zugelassen worden? Das ist jetzt ein Jahrzehnt fast zurück. Ja, so viele Zusatzstoffe auf dem Markt finden sich nicht neu. Die durchlaufen lange Zulassungsprozesse. Also bis ein Zusatzstoff wirklich zugelassen wird, können 10, 12, 15 Jahre vergehen. Das hat man mal bei den Süßstoffen in den 60er, 70er Jahren gesehen, dass die lange rechtliche Zulassungsprozesse brauchten. Die mussten getestet werden, ob sie einwandfrei sind, ob sie nicht doch Krankheiten auslösen. Und dementsprechend wird um die Zusatzstoffe immer so eine ja, tatsächlich so eine Blase gesponnen, die ich als Wissenschaftler nicht ganz nachvollziehen kann. Aber ich weiß, dass der Verbraucher natürlich da irre verwirrt ist.
Sie haben das jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber vielleicht können Sie es trotzdem noch mal so kurz definieren. Was würden Sie sich denn für die öffentliche Debatte zu diesem Thema generell wünschen?
Ich glaube tatsächlich, dass wir im Bereich Ernährung, Lebensmittel, womöglich auch diese industrielle Verarbeitung, wenn wir sie mal so nennen wollen, tatsächlich einfach noch ein bisschen mehr Aufklärung brauchen. Ja, also dass man wirklich sieht, wie wird denn das gemacht, was hat denn das für Gründe, dass man den Verbraucher wirklich die Gründe auch nennt, warum bestimmter Zusatzstoff zugesetzt wird, warum ein bestimmtes Lebensmittel eine bestimmte Erscheinung hat, dass das vielleicht Vorteile hat, vielleicht ist auch der ein oder andere Nachteil wirklich dabei, aber das muss transparent erklärt werden. Und natürlich, wir Wissenschaftler, wir schmunzeln manchmal über Fernsehsendungen, der Klassiker, die Sendung mit der Maus erklärt, wie Pommes gemacht werden, da denke ich mir, hinterher ist macht alles Sinn. Die Kartoffel wird gewaschen, sie kommt vom Acker, sie wird geschnitten, dann werden da Streifchen draus geschnitten, aus den kleinen Dingern, die keine Streifchen mehr sind, wird Kartoffelpüree gemacht, da kommt vielleicht noch eine Zutat dazu, vielleicht auch mal ein Zusatzstoff und dann habe ich ein Bild vor Augen. Wenn ich das nicht so gut weiß, habe ich immer so eine Art Mythos, so eine Art Nebel, dass ich mir einfach selbst zusammenreime, wie das irgendjemand herstellt und diese Unwissenheit führt dann doch zu kuriosen Mythen mitunter. Und ich glaube, da müssen wir an der Verbraucheraufklärung, am Steigern dieses Wissens in dem Verbraucher noch mehr arbeiten.
Vielleicht zum Abschluss noch ein Blick in die Zukunft. Was meinen Sie denn, wie die Digitalisierung bzw. die künstliche Intelligenz die industrielle Lebensmittelproduktion und die Verarbeitung in Zukunft verändern wird?
Also ich glaube tatsächlich, dass dieser Eingriff vielleicht noch ein paar Jahre weg ist. Und gleichzeitig glaube ich schon, dass da noch viele Dinge drin stecken, dass man wirklich mit künstlicher Intelligenz vielleicht optimieren kann, dass man mit Digitalisierung manche Prozesse transparenter gestalten kann. Wir haben eben über das Wissen geredet, weil das einfach viel einfacher zur Verfügung gestellt werden kann einem Verbraucher. Er könnte in den Supermarkt gehen, könnte sich das Video angucken, dieses Produkt ist so und so hergestellt worden und er konnte sich entscheiden, ob er es kaufen möchte oder nicht. Aber im Sinne von KI würde ich auch sagen, man kann Warenströme noch mehr optimieren, man kann Nebenproduktströme vielleicht ihren optimalen Verwendungszwecken zuführen, indem tatsächlich die Fabrik, der Bäcker, der Verbraucher lernt, ah, jetzt habe ich hier noch was übrig. Was mache ich denn damit? Schmeiße ich das weg? Nein, ich kann die App fragen oder ich kann die KI fragen, das kannst du noch aus dem machen. Du könntest noch dieses Produkt aus dem generieren. Und da setze ich tatsächlich große Hoffnung auch auf die Reduktion in der Lebensmittelverschwendung, weil man einfach punktuell womöglich Dinge verbessern kann. Teilweise gibt es schon solche Phänomene in der Lebensmittelrettung oder im Lebensmittelsharing, dass man wirklich sagt, ich habe einen Zugriff, ich kann mich anmelden, wenn der Bäcker so und so viel Brot zu viel hat, gehe ich hin, ich kriege das vielleicht vergünstigt oder ich kriege es mit einem bestimmten Mindesthaltbarkeitsdatum und dann kann es optimal eingesetzt werden. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Trend, den wir in der Zukunft sehen werden.
Wunderbar. Vielen lieben Dank erstmal. Das war ja sehr, sehr aufschlussreich. Ich muss auch sagen, ich persönlich fühle mich jetzt auch ein bisschen besser, weil zum einen haben Sie gesagt, Sendung mit der Maus schauen hilft. Mache ich regelmäßig mit meiner Tochter. Also von daher, das ist schon mal gut. Und Sie haben auch gesagt, dass es manchmal vielleicht gar nicht so schlimm ist, wenn man ein per se ungesundes Lebensmittel vielleicht isst, wenn man das mit sonstigen gesunden Lebensumständen begleitet. Auch das habe ich soweit mitgenommen für mich. Vielen Dank dafür. Und Manon, was hast du denn aus der heutigen Folge alles mitgenommen?
Ich habe ein neues Wort gelernt, das sogenannte Null-Lebensmittel. Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, dass man so positive und negative Inhaltsstoffe, was auch immer das dann sein mag, gegeneinander aufwiegen kann und dann vielleicht ein Null-Lebensmittel hat. Das zeigt aber auch so ein bisschen die Absurdität, auf ein Lebensmittel alles irgendwie so drauf zu zwängen, dass man jetzt davon länger lebt, wenn man irgendwie den ganzen Tag Brokkoli isst oder ähnliches.
Also ich glaube, das ist ein wesentlicher Aspekt, dieses Null-Lebensmittel. Das gibt es ja so nicht, weil man redet ganz viel über negative Lebensmittel und ganz viel über gesunde. Und dabei vergisst man immer das Gros, dass alle Lebensmittel auf dem Markt sind, die ja Gott sei Dank nicht positiv oder negativ diskutiert werden. Die sind einfach da. Das ist wie mit Autos. Ich sehe eine Schrottkarre auf der Straße oder ich sehe einen Ferrari. Aber alle anderen Autos sehe ich nicht. Ja, und das ist, glaube ich, auch, was der Verbraucher bewusst sein muss, weil wir natürlich gerne in diesen Graubereichen irgendwie sind. Wir meckern gerne über die ungesunden Lebensmittel und über die schrottigen Autos. Wir bewundern die gesunden Lebensmittel und die schönen Autos, die wir uns nicht leisten können oder aus irgendwelchen Gründen das Gefühl haben, das steht uns nicht zu, das ist unerreichbar. Aber das, was auf dem Markt ist, ist so, so viel mehr. Das hat schon so eine gute Breite, das hat so ein gesunden Ansatz, es führt uns weiter. Und wenn man das mal vergleicht, wirklich vor Jahrzehnten, Jahrhunderte möchte ich gar nicht bemühen, dass man wirklich sieht, dass sich Lebensmittel in eine tolle Richtung entwickelt haben. Immer gesünder, immer schonender verarbeitet, immer verfügbarer, immer mit Entwicklungen, mit Trends belegt, dass einem nicht langweilig wird. Also da stecken so viele gute Aspekte drin.
Genau, und Sie haben ja auch einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich die Aufklärung der Verbraucherinnen und Verbraucher. Also, dass man diesen ganzen Prozess noch viel mehr transparenter darstellen muss und auch erklären muss. Und das haben Sie ja heute auch getan, dass wir zu Hause ja auch verarbeiten und dass es wichtig ist, auch um die Vielfalt zu haben. Die einen essen halt lieber die Kartoffel als Salzkartoffel, die anderen als Kartoffelpüree oder als Pommes. Und es ist eben am Ende des Tages wichtig, dass man da die Varianz reinbringt und eben nicht immer nur das eine oder das andere ist. Und natürlich Verarbeitung zu Hause, Verarbeitung industriell ist ein Unterschied, aber ein positiver Unterschied eben dahingehend, dass man eben bei der industriellen Produktion die Sicherheit hat, man hat die Qualität, man kauft eben nicht die verbrannten Plätzchen aus dem Backofen zu Hause, was ja immer mal passieren kann. Und deswegen hat man da natürlich dann auch weniger Lebensmittelverluste. Die verbrannten Plätzchen müsste man dann ja leider wegwerfen, weil die sollte man dann ja doch nicht essen. Von daher vielen Dank für die Aufklärung und dass Sie uns da ein bisschen mehr herangeführt haben an das Thema Lebensmittelverarbeitung.
Ich habe zu danken. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Aber das Thema Lebensmittel und Lebensmittelwissenschaft liegt mir am Herzen. Sonst würde ich den Job vielleicht nicht machen als Lebensmittelwissenschaftler. Aber ich mag tatsächlich auch, dass das Ding aus Ausbildung, Aufklärung, aber tatsächlich auch neue Aspekte zu erforschen im Grundlagenbereich, aber auch in Produkte oder in Prozesse umzusetzen, damit unsere Lebensmittel immer besser und sicherer werden.
Na, perfekt, da haben Sie offenbar Ihre Berufung gefunden. Sehr gut, vielen Dank. Und Manon, wir beide hören uns dann wieder im Dezember. Dann, ich glaube, schon wieder deutlich früher, weil der 24. Dezember ist ein Mittwoch, der 31. Dezember ist ein Mittwoch. Ich glaube, wir hören uns schon am 17. Dezember wieder, oder?
Genau, also das ist dann unsere Vorweihnachtsfolge, die letzte Folge in diesem Jahr. Ich freue mich drauf und bis dahin eine schöne und hoffentlich stressfreie Adventszeit.
Genau, kommen Sie alle gut durch und wir hören uns. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Ernie. Immer am letzten Mittwoch im Monat neu. Alle Folgen bei podnews.de und allen wichtigen Podcast-Portalen und Streamingdiensten.